ARD. Talk mit Tees.
Luisa, herzlichen Glückwunsch. Du hast 5 Bücher geschrieben, sagt sie dann, aber immer noch keine Masterarbeit. Das meint sie auch so, das muss ich dann einfach annehmen. Ich fand diesen Wahlkampf sehr kopfschmerzig. So ein bisschen, ich habe an dieses Gefühl gedacht, wenn man auf so einem E-Scooter steht und über Kopfsteinpflaster fährt. Das heißt ja nicht auch, dass es nicht manchmal auch total schön ist, mal über die Autobahn zu brettern oder sowas. Absolut. Und zu denken, wow, man dreht die Musik auf. Das kenne ich ja auch. Aber es ist vielleicht nicht die einzige Wahrheit. Größtenteils ja erwachsene, gebildete Menschen, Männer vor allem, die da sich hinstellen auf die großen Bühnen, sagen, ich nehme Verantwortung fürs ganze Land, gerne auch für Europa. Und dann aber vor banalen Klimafakten irgendwie einknicken. Ja. Also ich glaube, ich blicke da ein bisschen liebevoller auf Gewohnheiten und Sehnsüchte von Menschen, die so ihr Leben leben. Und meine Großmutter sagt, was fällt euch ein?
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich finde, es ist ein Privileg, mit Menschen zu sprechen, die hervorstechen in unserer Gesellschaft, weil sie vorangehen. So wie Luisa Neubauer, eine der weltweit bekanntesten KlimaaktivistInnen, Mitbegründerin von Fridays for Future. Sie lebt in Berlin und studiert in Göttingen. Und ich war auch dieses Mal wieder erstaunt, wofür sie alles Zeit findet. So hat sie auch wieder ein neues Buch geschrieben über unser Verhältnis zur Klimakrise und wie man der Klimadebatte neues Leben einhauchen kann. Sie hat da eine Idee. Sollten wir nicht anfangen, ganz andere Geschichten zu erzählen? Das fragt sie ihn. Was wäre, wenn wir mutig sind? Wir haben uns in Berlin getroffen. Luisa kam gerade von einer Lesereise. 2 Koffer waren dabei, die standen in der Ecke. Luisa in ihrem geliebten Schlabberlook mit Hoodie von der berühmten Yale University. In diesem Gespräch werdet ihr merken, dass Luisa viel lockerer sein kann, als manche sie kennen. Es gibt natürlich immer wieder diesen ernsten, drängenden Tonfall, dieses Gebetsartige, das wir von ihr kennen, zu Recht. Aber dann, und das ist das Schöne, kommt immer wieder die Luisa durch, die auch Empathie hat für die Gewohnheiten, die so schädlich sind und die wir so schwer loswerden. Und dann wird auch liebevoll und locker geplaudert über ihr Studium, über ihre Großmutter, von der sie erzählt hat, die ja mit über 90 noch Klimaaktivistin ist. Es geht um den Unterschied zwischen bequemer und unbequemer Hoffnung und ich konnte ihr ein Geschenk machen. Ein Gedicht, eine kleine Auftragsarbeit, exklusiv für sie, inspiriert durch ihren Einsatz fürs Klima. Viel Spaß!
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo.
Luisa ist wieder da, hat auch ein neues Buch geschrieben über unser Verhältnis zur Klimakrise. Du sagst, es geht hier nicht nur um Technik oder darum, dass die Menschen nicht informiert sind. Nein, es geht auch um unsere Gewohnheiten, die wir emotional vielleicht ganz anders verbinden müssen. Und da hast du ja ein paar kleine Ideen dazu. Und darüber hast du geschrieben in diesem Buch. Was wäre, wenn wir mutig sind? Bist du zu Fuß gekommen? Bist du gejoggt?
Ich komme mit der Bahn. Ich bin erstaunlicherweise in einem pünktlichen Zug angekommen. Ich bin nämlich gerade auf Lesetour.
Ja.
Die geht gerade zu Ende. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil startet im Herbst. Und das heißt, ich habe mir die letzten Abende habe ich sehr viel von der Republik gesehen und mit vielen, vielen Leuten gesprochen. Und das war ganz, ganz toll.
Du wolltest deinen ersten Halbmarathon laufen.
Richtig.
Habe ich gelesen. Was ist draus geworden?
Nein, ich bin schon mal einen Halbmarathon gelaufen. Ich laufe jährlich einen Halbmarathon.
Ach, du läufst jährlich einen?
Ja, das ist mein ganz persönliches Krisenmanagement, um nicht durchzudrehen. Ist das jedes Jahr mein Jahresvorsatz, dass ich einmal im Jahr an dem Punkt bin, dass ich einen Halbmarathon laufen kann und dann laufe ich ihn auch. Nicht zwangsläufig immer in irgendwie einem offiziellen Rennen. Manchmal mache ich das, wenn das reinpasst.
Ja.
Aber das letzte Mal zum Beispiel, als ich das Buch geschrieben habe, war ich in den USA. Und als ich in einer besonders großen Schreibkrise steckte, habe ich natürlich dann prokrastiniert, wie man das so macht. Und da war ich gerade in New York City und bin losgelaufen. Und dann war das mein Halbmarathon. Dann bin ich da einmal von oben nach unten durch Manhattan gelaufen. Das sind 26 Kilometer. Genau. Und dann konnte ich weiterschreiben.
Und das alles auf Asphalt. Aber gut, Marathon ist ja meist auf Asphalt.
Richtig, das ging erstaunlich gut. Und das Lustige war dabei auch, ich habe auch einige Touristen natürlich da gesehen. Da sind immer sehr viele Touristen, die da die Fotos machen. Und wenn ich da längs jogge, dann frage ich manchmal, wenn die so komische Selfies machen, dann sage ich, ey, soll ich nicht ein Foto von euch machen?
Ja.
Dann habe ich manchmal von den Leuten Fotos gemacht und dann beim Wegjoggen gehört, ey, die sieht ja aus wie Luisa Neubauer.
Wirklich?
Ganz verwirrte deutsche Touristen. Das war sehr, sehr schön in dem Sinne. Mit der Energie habe ich dann das nächste Kapitel geschrieben.
Wie ehrgeizig bist du denn, was deine Halbmarathons angeht? Denn du brauchst ja unglaubliche Opferbereitschaft. Du musst unglaublich viel trainieren. Und vor allem, das frisst ja irre viel Zeit.
Also, ich finde, es hält sich eigentlich an Grenzen.
Echt?
Ja. Also, ich finde, mit das Laufen ist ja eine total angenehme Sportart, weil du bist ja so flexibel. Also wenn ich jetzt auf Lesetour bin, dann kann ich da morgen schön meine kleinen Runden drehen. Ich kann auch endlich mal Orte sehen. Ich wollte zum Beispiel ganz lange schon mal in Hannover um diesen Maschsee rumlaufen, von dem ich viel gehört hatte.
Was hattest du gehört von dem Maschsee?
Dass da immer ein toller Weihnachtsmarkt ist, das wusste ich. Und ich wusste, es ist eine gute Laufrunde.
Ja.
Ganz herrlich, 10 Kilometer bin ich da einmal durchgedüst. Und dabei kann ich mir ja morgens alles anhören. Manchmal höre ich mir irgendwelche neuen Alben von tollen MusikerInnen an, aber ich höre auch mal einen Podcast an und wenn ich länger laufe, zumindest habe ich das früher gemacht, auf den letzten 5 Kilometern Podcast mit Christian Lindner, das hat mich richtig in Fahrt gebracht, dann ziehe ich nochmal durch.
Also du verlierst ein bisschen Galle, oder, auf dem Weg?
Ja, und ich muss sagen, also ich ehrlich, also wenn man sich da mal selbst befragt, was scrollt man am Tag für Zeit weg, weil man irgendwie am Handy stecken bleibt oder am Bildschirm? Also ich glaube, die Disziplin liegt nicht daran, laufen zu gehen, sondern die Disziplin liegt daran, seine Zeit so ein bisschen umzuschiften.
Mhm.
Und dann ist das eigentlich überschaubar, muss ich sagen. Also das kann ich als Konzept eigentlich empfehlen.
Okay, jetzt kommt was ganz Fieses.
Ja.
Sag etwas Positives über Christian Lindner.
Spornt mich an auf den letzten 5 Kilometern.
Okay, das ist sehr gut. Ich fand das so gemein, als die ganzen KanzlerkandidatInnen dann dort abends in dieser Arena waren und
ja,
sie hatten jeder ihre halbe Stunde, wurden immer abgelöst dann von dem Nächsten und dass sie dann so miteinander sprechen mussten. Mir taten die teilweise so richtig leid. Als dann, ich weiß gar nicht, wer hat an Alice Weidel übergeben? Das war, glaube ich, war das Habeck?
Mhm.
Ja, oder? Und ich habe gedacht, irgendwie krass. Und dann sagen sie was Positives über die jeweils anderen. Und da habe ich gesagt, okay, es ist sehr spielerisch, aber es ist auch irgendwie total gemein.
Es ist fies, vor allem, wenn die da alle so im Tunnel sind. Also mir taten die leid, ehrlicherweise taten mir aber die Öffentlichkeit und alle Menschen, die diesen Wahlkampf verfolgt haben, auch sehr leid. Ich fand diesen Wahlkampf sehr kopfschmerzig, so ein bisschen. Ich habe an dieses Gefühl gedacht, wenn man auf so einem E-Scooter steht und über Kopfsteinpflaster fährt. Das war dieser Wahlkampf, der ja in weiten Teilen auch so dann in den Märchenwald umgezogen ist. Da hat man sich ja zum Beispiel auch entschieden, das Klima, das gibt's gerade nicht, muss uns nicht interessieren. Und das fand ich demokratisch schon krass zu sehen. Das waren größtenteils ja erwachsene, gebildete Menschen, Männer vor allem, die da sich hinstellen auf die großen Bühnen, sagen, ich nehme Verantwortung fürs ganze Land, gerne auch für Europa. Und dann aber vor banalen Klimafakten irgendwie einknicken.
Ja. Wahlkampf ist allerdings Wahlkampf. Wahlkampf ist natürlich nicht Politik machen. Wahlkampf ist einfach Politik mit harten Bandagen und Lügen und Versprechungen. Das ist ja Wahlkampf immer gewesen.
Weiß
ich glaube, es gibt keinen
nicht.
Anderen Wahlkampf auf der ganzen Welt, der anders funktioniert. Oder?
Ja, ich glaube, es gibt schon, also wenn man sich auch so alte Wahlkampfdebatten anguckt oder so Spitzenduelle, es gab schon noch Zeiten, da ist man respektvoller miteinander umgegangen. Ich meine, wir haben in diesem Wahlkampf Reden gehört, ich will da jetzt keine Namen nennen, aber ein CSU-Chef, der sich da hinstellt, eine Rede hält, für so eine Rede wäre jede Frau gefeuert worden, hätte den Job verloren. Das war peinlich, ich weiß auch gar nicht, das sind auch alles Vorbilder, verstehen die das, dass sich auch junge Leute dann irgendwie abgucken, so kann ich mich als Mann also geben. Das fand ich, das war schon ein anderes Level,
ja.
Dazu die Desinformation und aber eben auch dieser Versuch, irgendwie Teile der Öffentlichkeit mit so plumpen und auch leeren und verdrehten Versprechen für dumm zu verkaufen. Ich glaube schon, dass es möglich sein sollte, mehr Anstand in so einen Wahlkampf reinzubringen und auch mehr Realität.
Sollte auf jeden Fall. Aber selbst bei Robert fehlt der Klimaschutz ein bisschen hinüber.
Auch natürlich, da will ich überhaupt niemanden aus der Pflicht nehmen. Da muss man aber sagen, die Dosierung war schon unterschiedlich. Also der Populismus hat schon bei anderen nochmal anders ausgeschlagen. Und jetzt sehen wir das. Friedrich Merz zieht los, um alles anders zu machen, als er im Wahlkampf erklärt hat. Das ist schon, also jetzt keine Wohltat an das Vertrauen in die Politik.
Ja.
Ich persönlich muss ja sagen, ich hoffe, dass Friedrich Merz noch weitere Wahlversprechen bricht, weil ich sein Wahlprogramm so realitätsfremd fand. Also ich glaube, auch wenn es schlecht ist für das Politikvertrauen, wäre es dann besser, wenn er weiterhin Politik von seinen Konkurrenten umsetzt.
Ja. Entscheidend ist ja das Koalitionspapier dann. Also das ist ja das Entscheidende.
Genau.
Also
ja.
Es ist noch nicht alle Hoffnung verloren.
Richtig.
Und wir reden gleich noch über Hoffnung auf jeden Fall. Denn Hoffnung ist etwas ganz Wichtiges. Du schreibst ja auch am Anfang auch noch mal wieder von deiner Großmutter. Du hast über eure Beziehung ein Buch geschrieben, ja. So ein ganz persönliches. Das war auch ein ganz schönes.
Das war mein letztes Buch, mein vorletztes.
Das letzte Buch. Also das vorletzte, das letzte war der Klimaatlas.
Richtig.
Und davor hattest du eben auch über deine Großmutter Dagmar gesprochen, die dir auch damals das Buch von Mascha Kaleko geschenkt hatte.
Ja.
Also, weißt du, die du dann ja später dann auch für dich entdeckt hast, ein paar Jahre später. Deine Großmutter ist auch immer noch aktiv mit 90.
92.
Eine Frau mit richtig Wumms.
Ja.
Und ich glaube, du hast auch geschrieben, ihr diskutiert.
Endlos.
Ja, und dann habe ich mich gefragt, worüber diskutiert ihr eigentlich? Hätte ich mal gedacht, ihr seid doch bestimmt immer einer Meinung.
Nein.
Aber worüber streitet ihr zum Beispiel?
Ui, alles Mögliche. Also, ich weiß, wo fange ich da an? Meine Großmutter, muss man sagen, die ist jetzt mittlerweile 92. Den 92. haben wir gerade gefeiert. Das war ein wilder Abend. Und sie ist...
Zu Hause oder wo habt ihr gefeiert?
Nee, da sind wir in eine kleine Lokalität gegangen. Es war vegetarisch, vegan und Eierlikör obendrauf für alle. Es wurden Reden gehalten. Meine Großmutter hat ein Gedicht vorgetragen von Mascha Kaleko.
Nein, welches?
Ganz toll. Ich freue mich, dass ich mich freue.
Ich freue mich, dass ich mich
freue. Und es fragen sich vielleicht, darf ich eine Zeile? Vielleicht haben wir eine Zeile, oder?
Du wirst glauben, wie viel Zeit wir gleich für Lyrik übrig haben. Ich würde mich freuen.
Okay, also, es gibt dieses Gedicht und meine Großmutter, das ist ein tägliches Elixier für sie. Das Ende von diesem Gedicht von Mascha Kaleko geht so. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne. Ich freue mich, dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich mich freue.
Ja.
Oh, kann man sich reinlegen. Nein, und so funktioniert meine Großmutter, sie kann sich wahnsinnig empören über alles von das Weihnachtsprogramm beim Botanischen Garten, was nicht achtsam genug den Pflanzen gegenüber ist, bis zu den Arbeitsbedingungen in Bangladesch, den Knebelverträgen von Großkonzernen, dem Netzausbau, der fehlenden Nachhaltigkeit in der Bundestagswahl. Es geht aber auch auf Umwegen weiter zu Fragen von meinem Studium. Die sind auch empörungswürdig. Luisa, herzlichen Glückwunsch. Du hast 5 Bücher geschrieben, sagt sie dann, aber immer noch keine Masterarbeit.
Ja.
Das meint sie auch so. Das muss ich dann einfach annehmen.
Wie viel Semester bist du?
Ja, im fortgeschrittenen Semester, aber es wird studiert. Ich habe auch in Göttingen jetzt gerade eine Lesung gehabt und war so froh, dass so viele von meinen Professoren im Publikum saßen und sich rege auch beteiligt haben. Genau, also wir können uns viel über die Dinge, wir diskutieren viel. In gewisser Weise würde ich sagen, ist fast meine Großmutter auch radikaler als ich. Sie beschreibt die großen Chefs von den fossilen Konzernen als Kriminelle. Sie glaubt, wir müssten viel rigoroser Verbote umsetzen an Stellen. Also sie hält von dieser ganzen Plastikflut, sagt, sie kennt ja auch eine Zeit vor dem Plastik. Das ist ja eingeführt worden während ihrer Lebenszeit. Sie sagt, wir konnten früher die Sachen auch ohne Plastik sehr gut machen. Nicht alles. Und in manchen Sachen ist das ein toller Fortschritt.
Ja.
Sie findet diese Verschwendung ganz schrecklich, dass dieses Überflussleben, dass man sich daran gewöhnt hat, täglich durch die Straßen zu laufen und immer wieder Sachen zu kaufen, die man sofort später wieder wegschmeißt.
Ja. Klamotten allen voran.
Genau, aber auch diese To-Go-Becher und alles. Und da, während ich, glaube ich, da fast... Also ich glaube, ich blicke ein bisschen liebevoller auf Gewohnheiten und Sehnsüchte von Menschen, die so ihr Leben leben. Und meine Großmutter sagt, was fällt euch ein?
Warst du immer so? Warst du auch mal radikaler? Ich hatte das Gefühl.
Ich glaube, welche Art von Radikalität? Also ich glaube, ich bin, was politischen Anspruch betrifft, bin ich, glaube ich, ich halte mich für realistisch, aber man könnte wahrscheinlich auch radikal dazu sagen, wenn es darum geht, Politik in die Verantwortung zu ziehen, sie nicht durchkommen zu lassen mit diesen Populismen, über die wir gesprochen haben, zu sagen, was ist, auf den Leuten irgendwie diese Geschichten einzuflößen von irgendwie der Welt, und der es doch gar nicht so schlimm ist. Da bin ich, glaube ich, sehr klar. Und wo ich aber auch bei mir selbst merke, bin ich geprägt von Geschichten von meinem verstorbenen Vater oder von meiner Zeit, bevor ich Klimaaktivistin war. Da bin ich auch sehr empathisch für das Leben, was eben für viele auch hart ist und für viele gar nicht so eindeutig ist, was das Klima betrifft. Und das, glaube ich, prägt vielleicht auch dieses Buch, was wäre, wenn wir mutig sind, die Klarheit und die Radikalität in dem, was notwendig ist, und ganz meine persönliche Liebe für die Unzulänglichkeiten und auch die Widersprüche, in denen wir allen, in denen wir allen drinstecken.
Widersprüche ist überhaupt das Thema der Menschheit.
Richtig.
Wir sind widersprüchlich, der Mensch an sich ist widersprüchlich.
Toll, oder?
Aber es ist toll, wenn man es erkannt hat. Und es war auch schön zu hören, als wir das letzte Mal gesprochen haben und du von deinem schönen Trip runter nach Italien, wo seid ihr runtergefahren mit dem Auto, direkt nach dem Abi, irgendwie so alle mit dem Auto, zack.
Das wollten wir, das haben wir ja letztendlich gar nicht gemacht.
Moment, stimmt, ihr habt es ja nicht gemacht.
Dann bin ich Interrail gefahren.
Stimmt, du hast es ja nicht gemacht.
Aber ich wollte es natürlich.
Woran war es nochmal gescheitert?
Naja, ehrlicherweise, ich habe mir meinen Führerschein, aber auch diese Reise verdient mit Nachhilfestunden. Ich hatte glücklicherweise ich kannte sehr viele Menschen, die mit der Mathematik nicht so zurechtkamen, und das war ein guter Job. Ich habe jeden Tag nach der Schule Nachhilfe gegeben, und dann haben aber meine Eltern das gut hingekriegt, mich mit mir hinzusetzen und zu sagen: Luisa, denk dir das einmal praktisch durch. Du hast eine Idee davon, was ist so eine wilde Reise? Und jetzt vergleich das mal mit der praktischen Umsetzung davon. Und ich habe festgestellt, diese Idee von so einem Roadtrip, wehendes Haar, die Hand aus dem Fenster, wir alle sind so schön und frei, und da ist der Strand und irgendwo ploppt so ein kleiner Sekt auf dem Weg oder was auch immer man da am Strand dann abends macht. Diese Idee war so mächtig, aber sie hatte gar nichts mit meinen praktischen Möglichkeiten zu tun. Meine Eltern haben dann gesagt: Luisa, denk mal an die Parkplatzsuche in Sevilla in Spanien. So, viel Erfolg. Denk an die ganzen Momente, wo irgendwas an so einem Auto kaputt gehen kann, und du musst dann da stehen in irgendeiner Hitze und dich da irgendwie rumfragen. Und jetzt vergleich das mal mit dem Bahnfahren. Das kannst du gut, das machst du immer schon. Da weißt du, wie die Wege sind. Da bist du nicht verantwortlich für so eine große fossile Maschine, die du eigentlich auch nur halb verstehst. Und das haben meine Eltern da gut gelöst, glaube ich.
So echt streng gewesen. Also ja, so eine Maschine, die du nur halb verstehst.
Genau, ich glaube, die wollten das natürlich auch. Ich habe natürlich damals das auch alles nicht so ganz toll gefunden. Aber sie hatten natürlich auch, wie Eltern so sind, die haben sich Sorgen gemacht. Die haben schon auch verstanden, das ist gar nicht so sicher. Sie haben mir erfolgreich Angst gemacht vor Einbrüchen in so einem Auto und gesagt: stehst du da hin und so. Und haben mir dann habe ich auch natürlich durch diese Interrail-Reise nach meinem Abi, das war dieser magische Sommer, wo wir diese endlosen Touren gegen Brasilien geschossen hatten. Also da waren wir ohnehin all over the place. Wir sind dann mit so einem Ego durch Europa gereist. Und da habe ich aber auch nochmal ganz anders für mich rekalibrieren können, was ist eigentlich Freiheit? Und ich habe dann festgestellt, Freiheit heißt auch für mich, jederzeit aus einer Zugstrecke aussteigen zu können. Dann bin ich erstmal da und ich bin für überhaupt nichts mehr verantwortlich. Da muss ich keinen Parkplatz suchen, da muss ich nichts machen, ich bin im Keimstau. Und ich kann in jedem Zug, in dem ich sitze, neue Leute kennenlernen. Ich kann da meine Bücher lesen, ich kann alles machen. Und das musste ich ein für mich so ein fossiles Freiheitsreiseverständnis einmal irgendwie umlernen. Und das heißt ja nicht auch, dass es nicht manchmal auch total schön ist, mal über die Autobahn zu brettern oder sowas. Absolut. Und zu denken, wow, man dreht die Musik auf, das kenne ich ja auch. Aber es ist vielleicht nicht die einzige Wahrheit.
Widersprüche dürfen
genau
bei allen sein. So, wenn wir mal auf die Klimakrise kommen, zu informieren alleine reicht ja nicht. Aktivismus alleine reicht auch nicht, haben wir jetzt gesehen. Und du stellst jetzt einen zusätzlichen Aspekt in den Vordergrund. Und du sagst, Klimaschutz braucht ein Storytelling.
Ja.
Das ist mal ganz schön. Ist ja auch die Wunderwaffe für alles, und das ist auch zu Recht. Und du nennst sogar James Bond.
Ja.
Und andere Helden, die werden ja bisher immer nur erzählt in Verbindung mit starken Motoren.
Richtig Helden brauchen richtig PS.
Was wäre eine Alternative?
Genau.
Die, also jetzt wenden wir uns mal an, Filmemacher zum Beispiel. Romanautoren, aber vielleicht FilmemacherInnen sind natürlich wesentlich effektiver. Was wäre eine Alternative, die genauso sexy wirkt?
Ja, ich habe das meinem vorigen Buch, im Klimaatlas, haben wir da so eine ganze Matrix zu erstellen, Superhelden nach Fossilität, also nach Grad der fossilen Macht geordnet. Und ein Held, den man schon heute kennt, der weitgehend ohne fossile Energien auskommt, der kein dickes Auto braucht, das auch noch alle Meter explodieren muss, um zu zeigen, wie mächtig und toll man ist, das ist Dumbledore. Seine Macht kommt aus einem kompostierbaren Holzstab. Und ich glaube, Hogwarts ist nicht saniert, aber da geht es ganz anders zu. Da ist Macht etwas, was aus mit Weisheit und mit Wissen zu tun hat, mit Achtsamkeit und mit Liebe und Solidarität. Da muss nicht der Status immer mit einer weiteren Frau ausstaffiert werden, sondern es gibt auch in der heutigen, oder Pippi Langstrumpf, es gibt auch heute schon Erzählungen von Helden.
Popeye, nur mit Spinat.
Heldengeschichten.
Er war mal ein großer Held.
Richtig.
Popeye. Sogar mit Spinat.
Ja. In dem Sinne.
Heute lacht man drüber dann.
Ja, aber es ist interessant, weil was ich in diesem Buch und was wäre, wenn wir mutig sind, probiere zu skizzieren, ist, dass der Erfolg der Klimazerstörung, also warum das so weit gekommen ist, ist ja ein sehr undemokratisches Projekt. Es gab ja nie eine Abstimmung, wo wir alle unsere Hand gehoben haben, zu sagen, ja, unseren Planeten machen wir kaputt, trotzdem machen wir es. Und die Klimazerstörung hat es nie probiert, sich mit Fakten zu rechtfertigen. Ich habe nie einen Flyer bekommen, wo mir ein Automobilkonzern erklärt, warum es gerade wichtig wäre für deren Umsätze, wenn wir die Luft noch ein bisschen dreckiger machen und noch ein bisschen mehr das Land asphaltieren und noch ein bisschen mehr öffentlichen Raum zustellen. Ich habe nie die kleinen Infografiken bekommen von den Kohlekonzernen, die sagen, wir haben hier nochmal 3 Fakten, warum wir das Dorf nicht brauchen und warum ein bisschen mehr Graderhitzung auch für dich eine gute Botschaft ist. Nein.
Aber so funktioniert es natürlich auch nicht.
Die fossilen Interessen, die fossilen Konzerne, die Klimazerstörung haben von Anfang an begriffen, was viel mächtiger ist als ein Fakt, ist eine gute Geschichte.
Ja.
Und deswegen wurden Abertausende, Fantastilliarden an Summen in die schönsten Werbeclips gesteckt, in die guten Erzählungen und auch über Bande gespielt, also die großen Sponsoring-Verträge mit den großen Hollywood-Produktionen, wo wir dann nach 2 Stunden Kinoerfahrung denken, wenn ich in diesem Auto sitzen würde, in dem der James Bond gerade die Welt gerettet hat, dann bin ich auch ein kleiner Held. So, und das Ganze macht ja was mit uns, das verändert ja, wie gesagt, wovon wir träumen, wonach wir uns sehen. Ich habe dann diese Filme im Kopf gehabt, Jennifer Aniston, auf dem Roadtrip. Ich hatte nie Jennifer Aniston in Mannheim gesehen beim Umsteigen. Deswegen konnte ich mir natürlich auch nicht vorstellen, dass ich als schöne, als junge, als erfolgreiche Frau sage, meine neue Freiheit finde ich im Zug oder finde ich in der Freiheit durch das, durch das fossilfreie oder klimagerechte Fortbewegen.
Wer ist der größte Star zur Zeit? Also ich meine, wer ist der absolute Star?
Taylor
also, außer
Swift.
Taylor Swift. Ja gut, aber im Filmbereich. Oder wollen wir, dass Taylor jetzt auch noch Schauspieler hat?
Ach so, nein.
Das nicht.
Dann wäre das wahrscheinlich Zendaya. Ne?
Okay, Zendaya.
Ja.
Gut, was könnte man mit Zendaya machen?
Mhm.
Natürlich ein bisschen rumspinnen, aber wo vielleicht auch ein bisschen Fitzelchen Möglichkeit drin ist. Was könnte die machen?
Ja, ich glaube, es gibt...
Story zu erzählen, die auch mit dem Klimaschutz in Verbindung steht.
Also das Gute ist, vielleicht muss man einmal vorweg schicken, kulturelle Normen werden ja nicht nur in Hollywood geprägt, sondern die prägen wir auch untereinander. Es geht jetzt nichts, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt davon abhängen, wie jetzt Zendaya ihren Alltag verbringt oder sonst wer.
Aber das ist eine sehr mächtige Art und Weise,
den Menschen
etwas beizubringen.
Genau, und dort zu zeigen, was ist ein gutes Leben, was ist Erfolg. Und ich denke da zum Beispiel an Menschen wie Jane Fonda, die eine wahnsinnig erfolgreiche Schauspielerin, in jederlei Hinsicht ein Prime-Example von irgendwie einer Traumfabrik, die schon vor Jahren angefangen hat, mit Greenpeace freitags auf die Straße zu gehen und zu sagen, aber Leute, wir müssen doch hier laut werden. Die großen Reden in den schönen Galen hält und über Politik spricht und zeigt, als eigenständige, als selbstbewusste Frau zeige ich, wie es heißt, wenn man die Welt ernst nimmt. Wenn man auch Spaß hat und das Schöne nimmt und auch das Leben lebt, aber auf eine Art und Weise, wo immer auch die Hoffnung, die radikale Zuversicht Platz hat. Und für Menschen wie Zendaya, sie ist zum Beispiel eine Person, die seit ich sie verfolge öffentlich oder so, immer wieder über mentale Gesundheit spricht, über das, was es braucht, achtsam zu sein, dass es nicht immer nur höher, weiter, schneller sein muss, sondern auch das Leben für sich. Sie kokettiert fast mit ihrer Zurückgezogenheit, damit dass sie auch mal weniger braucht und Pause braucht und so. Da gibt es schon Ansätze. Ich denke an Menschen wie Billie Eilish, die immer wieder auch zum Beispiel über ihre Ernährung sprechen, die regelmäßig Veranstaltungen macht in Sachen Klima. Da sind die Wege da und die Möglichkeiten groß. Und ich würde aber wirklich dafür plädieren, nicht nur auf irgendwelche großen Wunder aus Hollywood zu warten an der Stelle.
Aber es ist halt so ein schön plakatives Beispiel.
Ja, aber
weil du ja auch den
überlegen.
James Bond zum Beispiel genannt hast.
Ja, aber da sprechen wir, wenn wir zum Beispiel von Helden sprechen, glaube ich, haben wir auch in Deutschland gesehen, eine der überraschenden Aspekte von dieser großen Schulstreikbewegung am Anfang geradezu, was so überrascht hat, war auch, dass man überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass es ausgerechnet Kinder oder Jugendliche mit Pappschildern sind, die eine neue Macht sein könnten. Weil Macht und politisches Selbstbewusstsein und Disruption in der Politik wurde so lange mit irgendeiner Form von Männlichkeit, mit irgendeiner Innovation, Disruption, Maschine in Verbindung gebracht. Und so hatte man gar nicht den Blick und auch gar nicht die Erwartung, dass vielleicht eine neue politische Macht dort erwachsen kann, wo Haltung mit Kreativität, mit zivilen Ungehorsam und Pappschildern eben zusammentrifft.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch warum ich es mir so wichtig ist, diese Fragen aufzuwerfen. Nicht nur, um darüber nachzudenken, wie könnte ein gutes Leben anders aussehen. Die Sache ist auch die, wenn wir immer und immer wieder zu erwarten, dass die Antworten auf große Krisen im Privaten oder im Politischen irgendwie fossil sein müssen. Dass es da irgendwie ein fossiles Projekt braucht, wo man investieren kann, wo man sich darauf stützen kann. Wenn die, solange Energiekrisen, die von fossilen Autokraten ausgelöst werden, mit noch mehr fossilen Abhängigkeiten beantwortet werden. Wenn man immer nur auf das starrt, was die Welt kaputt macht bisher, dann fehlt uns irgendwann auch der Blick darauf, das zu dem, was nebenbei eben auch passiert, nämlich die erneuerbaren Helden, die nachhaltigen Ideen, die Macht, die gar nicht mit fossilen Energien zusammenhängt, sondern mit Zukunft, mit Achtsamkeit. Wenn wir nichts, wir, in gewisser Weise ist ja auch die Welt, was wir von ihr erwarten. Wir kriegen das, was wir so dringend sehen wollen, immer und immer wieder. Und wir beschwören damit natürlich auch eine gewisse Art von Realität hervor. Das hat man zum Beispiel im Bundestagswahlkampf ganz plakativ gesehen, wo immer gesagt wurde, Klima war ja kein Thema. Wer sich einmal die Schlagzeilen angeguckt hat und auch die Menschen befragt hat, hat festgestellt, Klima war die ganze Zeit Thema. Die Klimakrise war da, wir haben es brennen gesehen in Los Angeles. Unternehmen, Versicherer, Klimaexperten, alle denkbaren Lobbygruppen haben was gesagt zum Klima. Es wurde protestiert, aber man hat sich entschieden, wir wollen das nicht sehen. Das ist die Macht von dem, von dem eigenen Blick.
Und aber kannst du es einem Politiker, einer Politikerin übel nehmen, dass sie das Thema nicht aufgreifen, wenn sie wissen, es wird bei sehr vielen WählerInnen wird es nicht das Thema sein. Es wird mir in dieser heißen Phase keine Stimmen bringen. Auch wenn sie im Herzen den Klimaschutz tragen. Aber sie sagen, wenn ich weniger Stimmen dadurch bekomme, indem ich dieses Thema jetzt reinwerfe, du würdest natürlich dich sofort angesprochen fühlen. Aber ich kann nachvollziehen, dass man damit keine Stimmen gewinnen kann in einem 8 Wochen langen Wahlkampf. Und da ist die Frage, nimmt man das Politikerin übel,
ja,
dass sie es machen?
Man nimmt ihnen es so komplett übel. Ja. Und ich erzähle dir auch, warum. Das eine ist, der Blick auf die Umfragen und die Rankings hat gezeigt, es gab zum Ende des Wahlkampfs sind sogar Umfragen, die gesagt haben, Klima- und Umweltfragen, Extremwetter, Zukunft, das sind für große Teile der Wählerinnen und Wähler nicht nur ein Thema, sondern das Thema. Aber es geht um was anderes. Ich halte es im Jahr 2025 bei 1,2 Grad globaler Welterhitzung, wo wir wissen, die Zukunft in Deutschland, in Europa und auf der Welt wird massivst von der Klimakrise geprägt werden, wo uns große Experten der Geopolitik zuletzt im Weltrisikobericht gesagt haben, noch größer als die Gefahr von großen Kriegen ist die Gefahr für die Menschen durch die Klimakrise. In Angesicht dessen halte ich es nicht nur für falsch oder fahrlässig, ich halte es für verlogen, mit den Menschen in seinem Wahlkampf nicht über das Klima zu sprechen.
Denn aber jeder warum hat es denn keiner gemacht?
Aber warum? Das ist nicht eine moralische Frage. Jeder einzelne von diesen Kandidaten, die sich da für eine Regierungsbeteiligung beworben haben oder zumindest für große Verantwortung, die wissen, in den nächsten 4 Jahren werden sie ungesehen viel mit dem Klima zu tun haben. Sie werden beispiellos Klimaschutz umsetzen müssen, weil die Klimaziele da sind, die Abkommen da sind, weil der Druck da ist. Sie werden so viel auf katastrophale Extremwetter reagieren müssen, wie wenige Regierungen davor. Das ist, was wir schon jetzt von der Welt wissen. Sie wissen, sie werden dafür so viel Zeit und Ressourcen und Aufwand aufwenden müssen. Und sie haben den Menschen keine Chance gegeben, in diesem Wahlkampf sich ein Bild davon zu machen, wie das aussehen könnte. Man hat den Menschen eine Zukunft herbeigeredet, die es so nicht geben wird. Und das, finde ich, ist letztendlich für mich fast eine Disqualifikation für eine politische Verantwortung. Das sind Menschen, die wollen das Land von 80 Millionen Menschen regieren. Die wollen sich dahinstellen und Tag für Tag Entscheidungen treffen, die unser aller Leben beeinflussen. Und sie meinen dann in diesem Augenblick zündeln zu können, kalkulieren zu können, wie viel Realität sie in diesem Wahlkampf zulassen.
Ja.
Das ist Fehlertäuschung, das ist fahrlässig.
Total, ich glaube, da würden alle übereinstimmen, die uns zuhören.
Und wir müssen vielleicht auch noch einmal kurz darüber sprechen.
Aber du würdest keine Stimmen gewinnen damit. Auch wenn es richtig moralisch ist, das zu machen. Aber du hättest vermutlich damit keine Stimmen gewonnen.
Das ist, glaube ich, eine Annahme, bei der ich nicht so mitgehen würde. Denn was Menschen in diesem Wahlkampf hier immer wieder gesagt haben, ist, wie wenig sie sich angesprochen haben, gefühlt haben in ihren Themen. Viele Menschen haben das Gefühl, da wird gar nicht über mich verhandelt. Menschen waren frustriert, wie einseitig die Themen gesetzt wurden. Und die große Mehrheit in diesem Land findet es wichtig, was Umwelt- und Klimaschutz betrifft. So, aber mein wichtigster Punkt ist eigentlich ein anderer. Was ist, wenn Politik sein soll, wir nehmen irgendwie die eine Umfrage, die uns sagt, das interessiert die Menschen, und liefern danach, dann ist das in meinen Augen nicht Politik, dann ist das politischer Konsum. Dann mache ich Angebot, Nachfrage, was wollen die Leute, ich gebe ihnen das. Politik, demokratische Verantwortungsübernahme ist in meinen Augen auch, es heißt für mich auch immer,
ja,
die Welt zu nehmen, wie sie ist, und den Menschen die Möglichkeit geben, einen Eindruck zu bekommen, was wichtig ist, was für Veränderung braucht, ist zu wagen, Menschen auch für unkonventionelle Themen zu begeistern. Und eine Partei, die das übrigens in diesem Wahlkampf gemacht hat, war die Linke. Und die war sehr erfolgreich damit. Und ich stimme da gar nicht bei allem überein. Aber diese Annahme, ah, so ein authentischer, ehrlicher Wahlkampf kann nicht gewinnen, ich glaube, der lässt sich mit Blick auf die Wahlergebnisse nicht so richtig tragen. Und die Parteien...
Aber es ist schwer natürlich, da jetzt endgültig das zu sagen, was wäre, wenn gewesen.
Ich glaube,
gewesen.
Es geht, weißt ja, du, aber
also,
ich muss...
Was wäre, wenn man mutiger gewesen wäre im Wahlkampf?
Ich glaube, was wäre, wenn wir mutiger gewesen wären in diesem Wahlkampf? Wir hätten zumindest einen Wahlkampf gehabt, der nicht in weiten Teilen, in vielen Debatten so stark populistisch und teilweise desinformierend wäre. Wir haben damit, ein Wahlkampf prägt auch eine öffentliche Meinung, prägt eine öffentliche Wahrnehmung zu Themen. Und wenn, nur um ein Beispiel zu nehmen, wenn der Bundesnachrichtendienst mitten im Wahlkampf eine große Studie veröffentlicht und sagt, die große Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland, das ist übrigens nicht Migration, die große Gefahr ist vor allem Klima. Und es wird in einem Wahlkampf rauf und runter über Sicherheit und innere Sicherheit gesprochen.
Und zu Migration keinem Zeitpunkt, natürlich noch mehr.
Und zu keinem Zeitpunkt sagten Politiker, übrigens innere Sicherheit können wir nicht so richtig ehrlich denken ohne Klimakrise. Dann lässt man nicht nur ein Thema mal weg wie das Klima, sondern man verschleiert die Realität, man desinformiert ehrlicherweise.
Ja. Es sind auf jeden Fall brutale Zeiten, es sind harte Zeiten.
Ich merke schon, du bist ja sehr empathisch für die Politik, aber ich finde, da müssen wir hohe Ansprüche.
Nein. Ja, das ist auch okay. Ich versuche nur, diese andere Seite zu verstehen. Was wir uns wünschen, ist ja völlig klar. Ja, ich weiß, also, aber manchmal
so
funktioniert
Klasse.
Politik. Politik ist ja an sich dreckig. Funktioniert Politik so, wenn ich an die Macht möchte? Es ist schwer zu sagen. Nichtsdestotrotz, einige Klimaforscher, das hast du auch im Buch erzählt, haben vorgeschlagen, dass der Weltklimarat bis auf Weiteres zum Beispiel keine Berichte mehr veröffentlichen soll. Warum?
Das ist ein Vorschlag von vor einigen Jahren, ne, in dem ich in diesem Buch berichte. Genau. Ja. Es gab eine Initiative von ganz renommierten Forscherinnen und Forschern weltweit, die gesagt haben, Leute, hört mal zu. Alle paar Jahre, alle 5, 6, 7 Jahre veröffentlichen wir diesen riesengroßen Bericht vom Weltklimarat, wo minutiös aufgedröselt ist, wie das auf der Welt steht, zu allen denkbaren Bereichen. Klimaanpassung und Klimaschäden und Klimafolgen und Klimaextreme. Und seit Jahren ist es so, dass wir in diesen Berichten kaum noch was Neues produzieren, weil wir vor allem so ein bisschen, also wir haben einfach sehr gut erforscht, was die Lage in Sachen Klima ist. Natürlich nicht in allen Teilbereichen, aber eigentlich wissen wir sehr, sehr gut Bescheid. Und wenn wir jetzt jedes Mal wieder so einen neuen Bericht vorlegen, obwohl sich eigentlich nur noch so die Wahrscheinlichkeiten verändern, also wird das Mittelmeer sehr, sehr heiß oder sehr, 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 sehr heiß, dann tun wir so, als gäbe es irgendwie noch so Wissenslücken, die gefüllt werden müssen, bevor wir handeln können. Und die Forscher haben gesagt, ehrlicherweise, wir haben euch alles gegeben. Wir haben nicht monumentales Meer. Hört auf, darauf zu warten, dass nochmal eine neue Forschungserkenntnis kommt. Es ist alles da. Da kommen wir wieder auf die Politik. Alles ist nachlesbar, alles ist erreichbar. Es ist, du musst nicht promoviert haben in Sachen Geophysik, um nachvollziehen zu können von diesen sehr, sehr gut aufgearbeiteten Berichten, wo wir stehen, was gemacht werden müssen, wie humanitäres Leid und auch wirtschaftliche Folgen, Schäden verhindert werden können. Und das hat, dieser Vorschlag hat mich damals sehr erschrocken, weil ich auch dachte, oh je, ich warte auch immer so ein bisschen auf die Berichte, in der Hoffnung, dass sie dieses Mal in einem Bericht was sagen, was vielleicht dann noch jemanden zum Handeln motiviert.
Ja.
Statt festzustellen, wir brauchen natürlich die Daten und die Fakten, aber es reicht eben nicht nur auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu hoffen, wo dieses neue Klimamodell zum Beispiel einen zukünftigen Kanzler zum Handeln bewegt.
Ja. Wann wirst du das erste Mal mit dem zukünftigen Kanzler schnacken? Was sind das für Termine, die du mit dem nächsten Kanzler haben wirst?
Also mit dem letzten Kanzler, mit Herrn Scholz, hatte ich praktisch meine regelmäßigen Runden bei den Klimakonferenzen. Da war er in der Regel und da konnten wir uns zusammensetzen und über die Lage sprechen. Das war zum Beispiel immer ein so regelmäßiger Termin.
Klimakonferenzen innerhalb der Regierung?
Die UN-Klimakonferenz.
Achso, ja, aber die findet die jährlich statt?
Genau, jedes
Schon
Jahr.
Schon jährlich, okay. Ja, ja. Aber das ist einmal im Jahr.
Genau, das waren zum Beispiel so Termine. Ansonsten auf was auch immer, auf Konferenzen, aber das variiert. Aber Herr Scholz zum Beispiel, also Olaf Scholz habe ich viel, viel öfter getroffen als zum Beispiel Angela Merkel, die ja sehr verhalten war und die hat ja praktisch nach über zwei Jahren massiver Klimaproteste dann mal gesagt, Leute, ihr könnt auch mal ins Kanzleramt kommen und Hallo sagen. Genau, und das war bei Olaf Scholz anders. Der war auch direkt nach der Kandidatur damals, direkt nachdem er angekündigt hat, er möchte Kanzler werden, hat er uns eingeladen, damals noch ins Finanzministerium, um lange darüber zu sprechen, wie kann globale Gerechtigkeit organisiert werden. Das war schon auch noch anders. Bei Friedrich Merz weiß ich nicht, was ich da erwarte.
Glaubst du, dass der für eine Überraschung gut sein könnte?
Naja, er ist jetzt noch nicht mal mehr Kanzler, hat uns ja schon alle überrascht. Also ich hoffe bei jemandem, der ja, also die Erwartung an, also mein Anspruch an Friedrich Merz ist wahnsinnig hoch, denn er möchte Kanzler sein und da muss der Anspruch hoch sein. Meine Erwartungen sind es nicht, weil der in den letzten 3 Jahren so viele Gelegenheiten hatte, uns irgendwie davon zu überzeugen, dass er am Ende doch ein durchdachter und irgendwie in sich nachhaltig überlegter Mensch ist. Und was ich immer wieder gesehen habe, war vor allem Friedrich Merz, der Choleriker, derjenige, der es nicht schafft, in großen oder auch in kleinen Vorschlägen ein einziges Mal irgendeinen Funken an Klimakompetenz an den Tag zu legen, was mittlerweile ja nicht ein Nischenthema sein sollte, sondern sollte es eine Grundlage geben von Erkenntnis. Angela Merkel ist damals ins Klimaforschungsinstitut nach Potsdam gereist, um sich mal richtig aufklären zu lassen, was ich super fand. Warten wir noch drauf, wen wir finden, der dem Friedrich Merz von planetaren Grenzen mal was erzählen kann. Das bräuchten wir ja dringend.
Ja.
Ich hoffe, also ich glaube, eine gute Chance, die man bei Friedrich Merz hat, ist, dass Politik opportunistisch ist. Und ich würde sagen, Friedrich Merz ist noch ein bisschen opportunistischer. Der wird flexibel sein, der wird sich hinstellen können und sagen, oh, jetzt bin ich übrigens überzeugt und findet mich morgen beim Braten von meinen Tofu-Würfeln. Und der wird sich da irgendwie nicht peinlich sein, dass er sich da völlig verbiegt. Und ich glaube, diesen Opportunismus muss man dann herzlich empfangen und sagen,
den Schwung mitnehmen.
Ja, besser opportunistischen Klimaschutz als gar kein Klimaschutz, würde ich sagen.
Ja. Inwiefern wird es dich reizen oder hat es dich jetzt gereizt, auch als Kandidatin für den Bundestag anzutreten, eventuell mit Chance auch mal in Richtung Ministerium, um dort nochmal an vorderster Front auch mit einer gewissen Lautstärke dann einfach Wahlkampf machen zu können. Es einfach besser zu machen, als die das jetzt gemacht haben. Gibt's da in dir etwas, was mit dem Gedanken spielt?
Also ich glaube, einige aus der Union finden, dass ich schon jetzt zu laut bin, so was Lautstärke
betrifft. Ja, aber Politik darf Politik laut sein, das kann dir ja auch wirklich dann egal sein.
Also ich halte es so.
Wie oft hat Robert schon zu dir gesagt, Luisa, komm.
Das liegt zwischen Robert Habeck und mir.
Ja.
Aber es ist, ich würde natürlich schon mal angefragt, ob ich mir sowas vorstellen kann.
Das ist ja völlig klar.
So, bisher ist es aber so. Ich sehe das Projekt Klimaschutz und das ist, finde ich, was Gutes in Deutschland. Das liegt ja nicht nur auf irgendeinem Schreibtisch von einem Ministerium. Das liegt ja bei uns allen. Das liegt in der Transformation, die wir in jeder Schule und in jedem Krankenhaus sehen müssen, in jeder Kita, in jedem Straßenzug, in jedem Wohngebäude. Natürlich auch in den Ministerien und natürlich auch in großen öffentlichen Einrichtungen. Aber diese Transformation, die vor uns liegt, ist ja ein Projekt nicht von einem Minister, sondern von Millionen von Menschen. Und das, finde ich, hat was total Hoffnungsvolles. Das macht es ja total demokratisch. Da ist eine Politik total abhängig von einer Öffentlichkeit, von der Zivilgesellschaft. Ich glaube, also bisher zumindest war mein Eindruck der, dass es nicht zwangsläufig an irgendwie Kompetenz an einem Ministerium mangelt. Ich finde das auch, glaube ich, fast überheblich jetzt anzunehmen. Oh, ich könnte das alles besser. Das liegt mir nicht. Was gemangelt hat, war der gemeinschaftliche Wille, wir machen das jetzt. Und da spielt die Öffentlichkeit eine Riesenrolle.
Auch aber parteienübergreifend dann.
Auch natürlich parteienübergreifend.
Vor allem parteienübergreifend.
Genau. Und deswegen ist und da habe ich bisher gesehen, kann ich in der Zivilgesellschaft ganz schön was ausrichten. Weil gerade wenn der Verlust an die Politik da ist, wenn Menschen sich fragen, um Gottes Willen, wo stehen wir? habe ich gerade als Teil dieser großen, wunderschönen Klimabewegung in Deutschland feststellen können. Wir können da was ausrichten und vielleicht gerade Menschen Hoffnung geben, Menschen zum Handeln motivieren, die das in der Politik gerade nicht finden. Und dann braucht es natürlich auch Menschen in der Politik, in allen Parteien, das ist ganz entscheidend, die sagen, wir führen das hier weiter.
Ja.
Aber wir konnten auch, ne, das, ich glaube, das Kabinett Merkel war ein gutes Beispiel. Es hätte 16 Jahre lang alle Möglichkeiten gehabt, radikalen Klimaschutz umzusetzen. Und es ist dann passiert, als wir als Öffentlichkeit gesagt haben, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt plädieren wir daraus.
Die Wenn letzten 4 Jahre allerdings hätten, hat man nicht auch, mehr so drauf gehört, ne?
Das ist klar, ja, da, also die, in den letzten 3 Jahren unter der Ampel, ich meine, wir haben alle gemischte Gefühle zur Ampel, aber man muss der zugute halten, da wurde mehr Klimaschutz umgesetzt als in vielen, vielen, vielen Legislaturperioden davor. Und man hat große Hebel umgesetzt. Das hat sich nicht so feierlich angefühlt. Und dieser Erfolg dahinter teilweise wurde sicherlich nicht gut irgendwie übersetzt. Aber der war auch da.
Was zum Beispiel? Also,
naja, ich meine, der Ausbau der Erneuerbaren, dass wir mit viel, also dass wir durch diese Energiekrise durchgekommen sind, dass man sich ernsthaft mal auf den Weg gemacht hat zu sagen, wir probieren Sektor für Sektor in Gebäude, in Verkehr, in der Energie, auch in der Industrie mal vorauszudenken, dass es etwas gibt wie ein EU-weites Verbrenner aus, was hier eine ganz wichtige Maßgabe ist, die übrigens ja auch von der Automobilindustrie weitgehend unterstützt wird. Das sind ja kleine Revolutionen in einer fossilen, auf einem fossilen Kontinent, in einer fossilen Gesellschaft. Dass Dinge auch, da muss man Volker Wissing vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen, der ja, glaube ich, jetzt auf irgendwie eigentlich sozusagen nochmal eine ganz andere Seite von sich gezeigt hat, dass wir sowas haben wie ein 49-Euro-Ticket. Das war, also 1920 wurde die Pendlerpauschale eingeführt, ne? Die erste gewichtige fossile Subvention im Verkehr. Es hat 100 Jahre gebraucht, bis wir die ersten gewichtigen fossilen freien Subventionen sehen in ÖPNV, in der Bahn. Das sind schon große Sprünge, die man gemacht hat. Und
das ist auch gut, das hervorzuheben. Also das ist ganz gut. Es war nicht alles schlecht.
Nein, und ich glaube, es ist wichtig, das zu benennen, weil das auch nicht vom Himmel gefallen ist, sondern erkämpft wurde.
Ja.
Von Menschen in der Politik, aber vor allem auch auf der Straße, die gesagt haben, wir sind am Start und wir machen das. Und jetzt ist natürlich der Druck immens auf der zukünftigen Regierung, das fortzuführen, die Fördergelder bereitzustellen. Deswegen ist diese Frage von den neuen Milliarden, die da ausgegeben wurde, so entscheidend. Da ist jetzt ja viel angelaufen in den Kommunen, gerade Klimaschutzmanagement auf kommunaler Ebene. Das ist so wichtig. Dafür braucht es natürlich die großen Gelder in der Bildung, an den Schulen. Aber was ich sagen möchte ist, Wandel kommt nicht nur, wenn da irgendwer in der Politik A oder B sagt, sondern Wandel ist immer auch Handarbeit. Und solange ich sehe, dass ich ein Teil von dieser Handarbeit sein kann, in der Zivilgesellschaft, mache ich das. Und wenn sich das mal ändert, meine Einschätzung, wenn ich merke, ah nee, dann ändere ich das und dann mache ich das auch.
Ja, ich kann es nachvollziehen, dass das durchaus reizbarer ist, das erstmal von außen zu machen. So, ganz kurz mal weg von der Politik. Du bist Autorin, wir machen eine kurze Autorvervollständigung. Vervollständige einfach nur folgende Sätze. Mhm. Das Geräusch, das auf jeden Fall in den Soundtrack meines Lebens gehört, ist...
Der Moment, wenn die Türen von der S-Bahn aufgehen.
Wie schön. Gott, weil du so viel unterwegs bist. Wobei, Straßenbahn ist besser als U-Bahn.
Komm zumindest aus Hamburg, da haben wir keine Straßenbahn zu meinem. Das, ja, zu unserer allergroßen Verdruss.
Morgens als allererstes.
Kaffee.
Mein geheimes Talent ist.
Ich bin, fahr sehr, sehr gut Ski, Slalom.
Okay. Und das heißt Hamburgerin?
Ich weiß, das ist verwirrend.
Ja, ja, ja.
In Hamburg gibt es Skiferien, die im März. Die haben jetzt gerade angefangen. Im März 2 Wochen. Und da kann man mit dem Nachtzug direkt, da kann man direkt fahren. Ich bin Skilehrerin sogar. Ich habe da eine Ausbildung gemacht. Ja.
Nein. Ja. Wann hast du das letzte Mal als Skilehrerin auch wirklich gearbeitet?
Oder hast an du der Uni. Ich war an meiner Uni im Hochschulsport, war ich Skitrainerin für angehende, vor allem so Sportstudenten, die Lehramt gemacht haben. Die wollten dann mit ihren Klassen irgendwann mal Skireisen machen. Und ich habe diese angehenden Lehrkräfte unterrichtet und trainiert.
In Göttingen?
Genau, so wenn man natürlich sind wir irgendwie mit der Bahn irgendwo hingefahren oder mit dem Bus.
Ja, klar.
Genau.
Ja.
Das heißt, das war auch,
genau. Ja. Ich bin jedes Mal so verwirrt, wenn ich mich immer mit dir beschäftige wieder. Denke ich mal, dann heißt es noch auch jetzt in den Büchern, sie studiert in Göttingen. Mhm. Aber ich denke immer, wann hast du Zeit zu studieren? Also wann, Luisa? Ich meine, du hast einen Bachelor.
Morgens und abends.
Den hast du ja schon wirklich?
Genau, mein Master kommt, ja. Aber es ist, ich studiere Geografie und dafür muss ich einmal vielleicht unterschreiben. Es ist ja, also in meinen Augen, das allertollste Fach der Welt. Es gibt nichts, was mich so interessiert. Und auch in diesem Buch kann man tatsächlich viel daraus lesen. Also die Geografie heißt ja auch, vor allem die Welt anzugucken und den Berg nicht als Berg zu nehmen, sondern den Berg, der vor einem steht, oder den Fluss oder den kleinen Abhang als etwas zu sehen, als ein Wunderwerk, an Kollaboration über Millionen von Jahren waren von so vielen Kräften, die uns diesen kleinen Fluss, diesen kleinen Bach geschenkt haben, der jetzt da ist, wie er ist. Und das ist, das macht so demütig. Das ist eine solche, deswegen, ich bin da verliebt in dieses Fach und deswegen mache ich es weiter.
Kommst du eigentlich noch genug dazu, draußen in der Natur rumzuspazieren?
In Berlin geht es da ja, glaube ich, weniger um Zeit, sondern um die Orte. Aber ich bin viel draußen, ich gucke viel in die Luft. Ich suche jeden Moment, den ich finden kann und gehe auch sehr, sehr gerne tatsächlich wandern und so. Also das mache ich auch gerne.
Und du bist regelmäßig in Göttingen noch? Also ja. Du bist da regelmäßig?
Ja, das Sommersemester beginnt an meinem Geburtstag jetzt. Ich habe im April Geburtstag, beginnt das Sommersemester. Und da findet man mich dann in der Mensa.
Ist sie gut?
In Göttingen gibt es verschiedene Mensen und die sind in variierenden Graden sehr zu empfehlen, ja.
Lieblingsmensa-Essen von dir?
Ein gemischter Salat mit Schlupfnudeln.
Wie heißen die? Schlupfnudeln?
Schlupfnudeln.
Ach lustig, sind das Schlupfnudeln?
Schlupfnudeln. Wir nennen sie immer Schlupfnudeln.
Ach so, ist klar. Ich wusste nicht, ob die woanders Schlupfnudeln heißen.
Nee, ich glaube, wir nennen sie nur so. Das ist, glaube ich, ein Fehler von mir und meiner kleinen Nichte.
So voll, ach, das ist ja voll, ja, voll süß. Die Schlupfnudeln. So, mein absolutes Guilty Pleasure ist...
Mein Guilty Pleasure ist... Ui, da kann ich viel sagen. Ich bin ein großer Fan von dem letzten Bier. Also, wenn wir eigentlich sagen, wir gehen jetzt nach Hause.
Das ist bei mir, rattert es jetzt gerade. Okay, was ist das letzte Bier?
Das letzte Bier ist du möchtest eigentlich nach Hause gehen. Und es ist schon der Abend war lang und alle gruggeln schon so ein bisschen hin. Und dann wäre ich diejenige, die euphorisch sagt, Leute, aber noch so ein kleines helles. Und dann machen wir die letzte Runde noch. Und die letzte Runde ist natürlich nie nur die letzte Runde. Dann bleibt man da noch eine Weile hängen. Aber da werde ich schwach. Da denke ich, das ist auch jedes Mal, dass ich, das zahlt sich auch jedes Mal aus.
Ja. Das letzte Bier, das nie ein letztes Bier bleibt.
Genau.
Was ist eigentlich mit Alkohol? Also ich meine, du und Alkohol.
Ja,
also,
ja.
Aber die hätte ich jetzt gedacht.
Luisa, wir reden.
Es gibt ja mittlerweile so Fälle. Ich habe neulich auch wieder mit hier ohne Alkohol mit Nathalie gesprochen und so. Die sagt, jeder Tropfen ist ja auch schon schlecht.
Genau,
und ich hätte gedacht, dass diese Erkenntnis mittlerweile, die sich auch wirklich so verbreitet hat und die auch, sag ich mal, Jugendliche auch schon trennt in Totalsäufer und total Abstinente, dass du durchaus dafür empfänglich bist und eigentlich den Alkohol vielleicht auch mal beiseite räumst.
Phasenweise. Jetzt zum Beispiel bin ich ja gerade auf Buchtour, oder wenn ich weiß, ich schreibe mein Buch, ich muss mich lange konzentrieren. Man weiß ja auch, ne, oder ich kann mich jetzt gerade nicht erkälten. Das passiert ja auch schnell nach so einem langen Barabend, dass man am nächsten Tag denkt, ui, das ist nicht nur ein Kater, da kommt auch noch was anderes. Phasenweise trinke ich auch mal gar nichts und bin da völlig fein mit. Und ich mache ja auch viel Sport und gucke darauf, dass das auch irgendwie alles passt. Ich habe aber wirklich den Fluch und Segen in meinem Körper. Ich kriege eigentlich kaum Kater. Also ich glaube, den ersten hatte ich vor einem Jahr in meinem Leben. Ich bin 28. Und ich gehe wahnsinnig gerne mit Freunden in so Bars abends. Ich mag das zweite Bier, da können wir auch lange drüber reden. Das zweite Bier ist ja der Moment, wenn wir entscheiden, der Abend geht weiter.
Ja.
Ne? Also wir sitzen da, wir sagen, ein kleines Bier machen wir noch. Und dann entscheiden wir gehen nicht mehr zurück an den Schreibtisch. Der Abend ist gelaufen und wir gucken noch weiter in die Sonne.
In Hamburg und in Göttingen kann man...
Die Kneipen sind toll.
In der Kneipe sitzen und in die Sonne gucken.
Das sind so schöne Orte, aber auch so ein kleines Aperitif in was auch immer da so. Wenn jetzt auch gerade die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Und deswegen würde ich das, glaube ich, wirklich in meinem Leben, was schon in gewisser Weise ernährungstechnisch gesehen, glaube ich, sehr, sehr gesund ist, bin ich da auf jeden Fall, bisher zumindest, bin ich da eigentlich ganz zufrieden, da so ein bisschen was zu finden. Und wie gesagt, ich habe da aber auch Glück, weil ich glaube, mein Körper mir das sehr verzeiht bisher. Also in Sachen Kater und ich, genau. Und ich muss auch sagen, ich bleibe dann auch beim Bier. Also ich gehe da nicht.
Also. Ja. Bier auf Wein, Wein auf Bier. Ich habe neulich erst erfahren, was der eigentliche Grund ist. Wein auf Bier.
Und zwar?
Man kann Wein auf Bier und Bier auf Wein trinken,
aha,
wie man will.
Aber?
Das spielt überhaupt keine Rolle. Das kommt aus einer Zeit von damals, als die reichen Leute sich Wein leisten konnten und die armen Leute nur Bier. Und wenn man aber erstmal Wein getrunken hat dann und danach ein Bier, dann war das fürs Image einfach total schlecht, weil man dann ja sozusagen vermittelt hat, dass man selber kein Geld hat und nicht wohlhabend ist und sowas. Ja, hat mir neulich jetzt erst einer erzählt, dass das überhaupt gar nichts Chemisches, Biochemisches ist oder eine Unverträglichkeit, sondern das ist allein diese Image-Geschichte. Nur reiche Menschen konnten sich Wein leisten. Wenn du also erst das Bier trinkst und dann den Wein, ist überhaupt kein Problem. Das ist ja sozusagen, du steigst in der Gesellschaft auf mit dieser Wahl und andersrum eben nicht.
Also da bin ich, glaube ich, beim Wein noch nicht angekommen, was das betrifft, aber ja.
Ja. Mein letzter völlig überflüssiger Online-Kauf war... Wobei ich mich gerade gefragt habe, gibt es überhaupt Online-Käufe bei dir?
Ehrlicherweise nicht wirklich, nee. Weil ich... Warte mal, ehrlich. Auch noch völlig... Ich glaube, da muss ich passen. Also ich habe bestimmt irgendwas Unnötiges schon zuletzt irgendwie online gekauft. Aber ich bin so viel unterwegs. Ich bin sehr schlecht. Ich mag auch gerne in einem Laden stehen. Ich denke auch viel tatsächlich an so eine lokale Warenwirtschaft.
Ja, online kaufen ist ja auch nicht besonders nachhaltig. Deswegen wundere ich mich jetzt gerade selber über meine Frage.
Ja, ich glaube auch jenseits der Nachhaltigkeit. Also es gibt ja zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt Modelle im ländlichen Raum, was ja immer mehr passiert, dass Menschen im Online im Supermarkt einkaufen und dadurch irgendwelche vom Biohof Sachen geliefert bekommen. Das ist in gewisser Weise, es gibt ja nicht sozusagen die eine Nachhaltigkeitsregel, was aber beim Online-Kauf natürlich eine Katastrophe ist, wie Konzerne wie Amazon, die da nur darauf optimiert sind, uns immer mehr Zeug anzutreiben, was wir überhaupt nicht brauchen. Das fand ich so skurril, dass der letzte Black Friday direkt nach den US-Wahlen war der umsatzhöchste, glaube ich, Black Friday jemals. Nach einem US-Wahlkampf, in dem alle die ganze Zeit gesagt haben, Land geht so schlecht und niemand kann mehr. Und zack, dann bricht aber diese Marketingmaschinerie los. Und man weiß ja auch, dafür brauchten wir ja auch nicht Marie Kondo, um uns zu sagen, immer mehr macht dann ja auch gar nicht immer mehr glücklich. Und das heißt, ich glaube, irgendwie ist es bei mir aus vielen Gründen, gar nicht nur aus irgendwelchen Ökogründen, nicht so im Leben angekommen. Wenn sich das ändert, ändert sich's.
Ich habe das Gefühl, ich bin allein auf der Erde, wenn.
Wenn ich. Also das letzte Mal, als ich das gedacht habe, da war ich Eisbaden. Ich bade sehr gerne Eis. War ich Eisbaden und ich bin da rausgekommen aus dem Wasser und es war natürlich alles wahnsinnig kalt.
In Alster oder in der
Spree? In so einem kleinen See in irgendwo in Norddeutschland.
Ja.
Und dann bin ich rausgekommen und es war wahnsinnig kalt und ich wusste, ich habe irgendwie noch einen langen Tag vor mir und ich hatte viele Sachen zu tun und für einen Moment hat die Sonne so auf dem See geglitzert. Und dann war schon wieder weg. Es war nur ein kleiner Augenblick. Mhm. Und ich finde diesen Gedanken so überwältigend und so existenziell poetisch. Den Gedanken, dass die Welt auch dann schön ist, wenn niemand hinguckt. Und diesen Augenblick an diesem kleinen See, dieses Glitzern, hat nur ich gesehen. Das hat niemand anders gesehen. Und hätte ich nichts gesehen, hätte es aber trotzdem geglitzert.
Ja.
Das finde ich ist eine so gute Nachricht über die Welt. Und da ist man kurz ganz alleine.
Sehr schön. Es gibt Hoffnung, klar.
Natürlich.
Sonst müssen wir gar nicht weitermachen.
Natürlich.
Du sprichst auch in diesem Buch, und das vielleicht noch zum Schluss einmal kurz, du sprichst von einer Hoffnung, die etwas anders ist als die Hoffnung, die wir bisher eigentlich so kennen. Mhm. Du nennst es die bequeme Hoffnung. Und du möchtest, dass wir aber anders hoffen, dass wir hin zu einer etwas realistischen, unbequemen Hoffnung gehen. Was wäre zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, denn diese Hoffnung ist eine Hoffnung, die wir erlernen müssen.
Also
wie konkret
Hoffnung,
kriegen wir es?
Bequeme Hoffnung heißt, ich hoffe im Wahlkampf auf Markus Söder, der sagt, ich löse alle deine Probleme für dich morgen sofort und du stellst keine Fragen.
Ja.
Diese bequeme Hoffnung...
Und dann trete ich zurück.
Und diese bequeme Hoffnung hat nichts mit mir, da muss ich ja gar nichts verändern. Ich setze auf diesen einen Mann, der macht schon.
Ja.
Und diese bequeme Hoffnung ist deswegen natürlich... in der Regel nicht komplex, weil diese bequeme Hoffnung fragt ja nicht, was genau will denn der machen und was passiert, wenn er es nicht machen kann und unter welchen Umständen kann er das machen und überhaupt.
Und gehofft ist schnell, ne? Hoffen kann man einfach schnell mal was.
Das ist so eine Pizzalieferung-Hoffnung. Die will ich haben, dann mache ich es mir zu Hause gemütlich, aber ich mache daraus nichts. Und vor allem ist sie in der Regel von großer Enttäuschung begleitet, weil wahrscheinlich wird ja Markus Söder nicht morgen alle unsere Probleme lösen, auch wenn er uns das 5-mal verspricht. Das ist bequeme Hoffnung. Bequeme Hoffnung heißt, die Welt verspricht mir, keine Sorge, es wird alles gut. Unbequeme Hoffnung ist nicht die Welt, die uns verspricht, es wird alles gut, sondern das ist wir die Menschen, die der Welt versprechen, wir gucken weiter nach Möglichkeiten, dass es mal besser wird. Mhm. Die unbequeme Hoffnung ist nicht eine Garantie für ein Happy End, aber sie sagt, wir wollen es wahrscheinlicher machen durch unser Handeln, durch unser Wirken, durch unser Sprechen, durch unser Sein, im ganz Kleinen oder im ganz Großen. Mhm. Wir wollen es wahrscheinlicher machen, dass es ein bisschen besser werden könnte. Das lässt zu, dass unbequeme Hoffnung widersprüchlich sein kann. Da erkennt man an, geht aber nicht von heute auf morgen. Heißt auch, unbequeme Hoffnung heißt auch, wir müssen viel mitdenken. Sie ist vielschichtig. Es gibt Menschen, die haben ganz andere Möglichkeiten. Die sind viel weniger frei in ihrem Leben. Die stecken unter einen ganz anderen Zugzwängen. Dafür gibt es eine große Empathie in dieser unbequemen Hoffnung. Unbequeme Hoffnung heißt auch, es liegt nicht an dem Einzelnen, der macht schon, der uns irgendwas verspricht, sondern es liegt an Millionen ganz normaler Menschen, die einen Schritt gehen, vielleicht aus ihrer Komfortzone raus, die sich selbst ins Verhältnis zur Welt setzen. Und das macht unbequeme Hoffnung zu einem Gemeinschaftsprojekt, zu etwas, was man nicht allein hat, sondern was man zusammen ist. Und diese unbequeme Hoffnung, auf die muss man gar nicht warten, sondern die macht man. Diese unbequeme Hoffnung mache ich in diesem Augenblick, in dem ich denke, hey, ich könnte, glaube ich, an dieser Stelle einen Schritt gehen. Heißt das, ein Gespräch suchen, eine unbequeme Frage stellen, diese eine E-Mail schreiben, die vielleicht, ne, oder zu sagen, ey, ich gehe damit auf die Straße oder ich überlege nochmal, kann ich nicht in meinem Beruf oder in meinem Wirken im Alltag nochmal einen Weg finden, damit ich ein bisschen was zu einem großen Ganzen beitrage. Hm. Und das Schöne oder vielleicht das Wichtige daran ist, es geht um das Gegenteil von diesem einen Superhelden. Es geht nicht um diese eine Supertat, sondern um ganz viele kleine Taten, die dann aber in Summe die Welt bedeuten können.
Ja, und Hoffnung ist Suche. Und ich zitiere mal die Philosophin Luisa Neubauer. Nee, mit einem wirklich auch, finde ich, schönen Satz. Angetrieben von der unglaublichen Fähigkeit der Menschen, sich immer wieder neu in die Welt zu verlieben. Ja. Das ist ein echt schöner Satz. Weißt du noch, wo du diesen Satz das erste Mal gedacht hast oder wo du ihn gefunden hast?
Den habe ich aufgeschrieben. Das lese ich bei meinen Lesungen abends. Vielleicht lese ich diesen Satz vor. Mhm. Den habe ich das erste Mal gedacht, als ich mich mit Beethoven beschäftigt habe. Ich habe für die Lessing-Tage in Hamburg im Thalia-Theater habe ich eine Rede geschrieben zu einem Beethoven, zu einer Beethoven-Sonate. Da ging es um die Krise der Hoffnung. Und als ich diese Rede geschrieben habe, war ich ganz doll krank. Da war ich so krank wie seit Jahren nicht mehr. Ich war im Krankenhaus und ich kam da raus und ich war wirklich wahnsinnig krank. Und ich musste diese Rede schreiben und mir ging es total schlecht. Und jeden Tag, ich konnte mich auch gar nicht viel, saß ich da irgendwie auf dem Sofa oder so und habe in meinen Gedanken gewälzt und überlegt, was heißt denn eigentlich diese Krise der Hoffnung, der so viele Menschen haben? Und an einem Abend lag ich schon im Bett, bin ich aufgestanden, weil ich diesen einen Gedanken habe. Und ich habe mich wieder an den Schreibtisch gesetzt. Und da lag es so ein bisschen vor meinen Augen, dass ich dachte, Moment, wenn so viele Menschen gerade sagen, ich suche Hoffnung, weil ich weiß nicht, wo sie ist. Ich bin in einer Hoffnungskrise. Dann heißt das ja, dass Menschen nicht bereit sind aufzugeben, sondern dass sie sich immer wieder in die Welt verlieben. Mhm. Egal, was diese Welt uns zeigt, egal, was diese Welt uns an Schrecklichkeiten vorlegt, wir drehen uns nicht ab, sondern wir wenden uns hin und suchen noch engagierter nach der Hoffnung. Und das löst in meinen Augen diese Hoffnungskrise so paradox befreiend auf. Die Annahme ist entsprechend, die Tatsache, dass wir in einer Krise der Hoffnung sind, das ist die Hoffnung an sich.
Ja, und Menschen, die suchen, sind nicht bereit aufzugeben.
Genau.
Seite 136.
Richtig.
In deinem Buch. So, Luisa, wir wollen lyrisch noch einmal enden.
Ui, schön.
Ein Freund von mir heißt Matthias Kröner. Ich habe ihm gesagt, schreib ein Gedicht für Luisa.
Nein.
Ja.
Oh, wirklich?
Das ist ja nicht... Dieses Gedicht heißt James Bond. Weil er endlich auf Angeberautos verzichten wollte, fuhr James Bond mit der Bahn und verpasste den Anschlusszug. Er wartet auf Gleis 7 auf den 2 Stunden zu späten Zug, der mit 4,5-stündiger Verspätung doch noch eintraf. Seine Mission der Weltrettung geriet ins Schlingern. Doch das käme sie auch, wenn er weiterhin Aston Martin fährt oder BMW oder Jaguar und alle Gadgets nutzt und überhaupt alles, was ihm zur Verfügung steht und dabei ständig so tut, als gäbe es nur diesen einen Weg. Matthias Kröder.
Schön.
Ja, und Matthias hat dann noch gar nicht mehr aufgehört und hat gesagt, ich schreibe gleich ein paar Gedichte.
Ja.
Ein ganz kurzes ist zum Beispiel, finde ich auch ganz schön, das heißt einfach nur Geheimschrift. Wer auch nur einen Funken Fantasie in sich trägt, sieht auch im Winter die weißen Blüten des Kirschbaums. Da geht es um die Fantasie, die wir brauchen.
Toll.
Wenn wir auch positives Storytelling machen. Und ja, und da gibt es noch so 2, 3 mehr. Das ist für dich.
Nein.
Lyrik für Luisa.
Oh, ist das eine Ehre.
Lyrik für Luisa.
Das steht sogar vorne drauf. Das sehen ja die ZuhörerInnen gerade gar nicht. Da steht wirklich drauf, Lyrik für Luisa.
Ja, steht
das. Das ist ja ein Geschenk.
Ja.
Oh, ich danke. Ganz, ganz liebe Grüße.
Ein paar Gedichte inspiriert vom Klimaschutz. Und er schreibt wirklich mal sehr schöne Sachen und sehr zugängliche Sachen. Und
oh, ist das toll. Das freut mich so sehr. Herrlich.
Luisa, dann danke dir für die Begegnung wieder hier.
Danke dir. Thanks for having me.
Zum Schluss vielleicht noch das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Ein Selfie, genau hier. Für meine Großmutter natürlich, die auf dem Laufenden gehalten wird, was ich so den Tag über mache.
Ja.
Und ich habe hier also, Menschen sehen mich gerade nicht, meine Großmutter hat viel, viel, viele Gedanken immer zu meinen Outfits, zu dem, was ich so anhabe.
Stimmt.
Und was sie auch schwierig findet, ist diese Schlabberlooks, wie sie sagt. Und ich habe heute einen besonderen schlapprigen Schlabberlook an. Und das muss sie natürlich dokumentiert bekommen.
Du hast dein Yale-Hoodie hast du an. Hast du an der Yale, hast du dort schon sprechen dürfen?
Ja, da habe ich diesen Pulli geschenkt bekommen. Ich durfte da eine Rede halten und die haben eins der großen Klimainstitute in den USA, was natürlich jetzt alles, diese ganze Klimaforschung wird ja von Donald Trump massivst bedroht. Einige der wichtigen Institutionen haben da schon irgendwie Menschen entlassen müssen. Und da gibt es aber Leute, die unter anderem eine bahnbrechende Forschung gemacht haben. Vielleicht können wir damit enden.
Ja.
Die haben vor den US-Wahlen haben sie Menschen befragt in den USA. Würdet ihr euch fürs Klima engagieren?
Ja.
Mehrheitlich haben die Menschen über beide Parteien hinweg gesagt, ja. Dann haben sie die Menschen gefragt, engagiert ihr euch, wenn ihr das machen würdet?
Ja.
Dann sagen die Menschen, nee, wir engagieren uns nicht. Und dann haben die Forscherinnen und Forscher nochmal nachgefragt und gesagt, Moment, wenn ihr sagt, ihr würdet euch engagieren, aber gerade jetzt engagiert ihr euch denn nicht. Warum denn nicht?
Mhm.
Und dann sagen die Menschen mehrheitlich über die Parteien hinweg, mich hat ja niemand gefragt. Auch das ist unbequeme Hoffnung. Das ist nicht nur der Moment, in dem man sich selbst ins Verhältnis zur Welt setzt, sondern auch vielleicht den Menschen neben mir mitnimmt.
Luisa, danke dir für die schöne Begegnung.
Merci beaucoup.
Und bis nächstes Jahr, ne?
Ja, aber hallo.
Talk mit Thies.
Luisa Neubauer war das. Und hier kommt noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Am 28. April 2024 habe ich jemanden aus der Zukunft getroffen. Meine Tochter Lotte hat gute Chancen, noch den Anfang des 22. Jahrhunderts mitzuerleben. Vorausgesetzt, irgendjemand erlebt das mit.
We are at a moment of truth. We are not only in danger, we are the danger.
Either everybody wins.
Entweder wir gewinnen alle gemeinsam.
Or everybody loses.
Oder alle verlieren.
Die Geburt meiner Tochter hat mich zum Nachdenken gebracht. In dieser Podcast-Serie werde ich der Frage nachgehen, ob und wie die Menschheit eines Tages wirklich enden könnte. Was ist nur Science-Fiction? Und wie gefährlich sind Asteroiden, Atomkriege, Klimawandel, Biowaffen und künstliche Intelligenz wirklich? Um das beantworten zu können, werde ich Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen.
Das Problem mit diesen fortgeschrittenen Systemen ist also nicht, dass sie etwas Falsches tun, weil sie nicht verstehen, was sie tun sollen.
They understand perfectly well the thing they're supposed to be doing.
Sie verstehen sehr wohl, was sie eigentlich tun sollen.
But they don't care about that.
Aber es ist ihnen einfach egal.
Ich werde Millionen Jahre in die Vergangenheit reisen und Milliarden Jahre in die Zukunft.
Nature has left geological speed.
Was sich einst in geologischen Zeiträumen ereignete,
is now changing on a human level.
Passiert jetzt während eines Menschenlebens.
Teile der Antwort werde ich in den Weiten des Weltalls finden und andere im Inneren unserer eigenen Zellen.
In den ersten Leveln ist es ziemlich einfach.
Keep yourself hidden.
Halte dich verborgen.
So baby, you want to be very infectious.
Sei sehr ansteckend, aber wirke nicht wie eine Gefahr. Du kannst die Menschen niesen lassen, aber nicht viel mehr. Und dann, wenn du den Großteil der Welt infiziert hast, wirst du plötzlich tödlich.
That's when you start becoming more lethal.
Das ist die vielleicht letzten Tage der Menschheit. Eine sechsteilige Podcast-Serie von Bremen 2 über unsere Chancen, das nächste Jahrhundert zu überstehen. In der ARD-Audiothek.